dieser Begriff Heterofatalismus, das ist sicher milieuspezifisch für urbane Frauen mit Instagram-Zugang. Aber dieser ironisch distanzierte Bezug auf Männer, den findet man auch anderswo.
Herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Ballhorn, Chefredakteur von Jacobin, Host von diesem Podcast und hoffentlich diesmal mit einer wesentlich besseren Audioqualität als letzte Woche. Vor wenigen Wochen haben wir unsere neueste Ausgabe Liebe an den Markt gebracht. In der Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Thema der Ausgabe, nämlich mit Beziehungen von Liebe, von Kooperation und von Reproduktion im heutigen immer später und schlechter werdenden Kapitalismus. Wir werden heute mit einer Autorin aus der Ausgabe sprechen, nämlich mit der Journalistin und Dozentin Julia Wertmann. Julias Text in der Ausgabe heißt Entromantisierung ist keine Emanzipation und beschäftigt sich mit einem Phänomen, von dem ich noch gar nicht gehört hatte, bevor wir die Ausgabe anfingen, nämlich etwas, was sich Heteropessimismus nennt. Was das bedeutet und was es uns sagt über den Zustand unserer Gesellschaft, wird Julia uns gleich im Interview erzählen. Doch davor die wöchentliche Erinnerung meinerseits. Bitte, wenn dir der Podcast gefällt, klickt Like, abonniert uns, gibt uns 5 Sterne in der Bewertung und bitte empfiehlt den Podcast weiter. Wir leben davon, dass viele Menschen, die unsere Politik unterstützen, uns auch im Netz und im Idealfall mit einem Jacobin-Abo unterstützen. Vielen Dank und bis gleich mit Julia. Hi Julia und herzlich willkommen bei Jacobin Weekly.
Hi Lauren, danke für die Einladung.
Wir diskutieren heute über deinen Artikel in der letzten Jacobin-Ausgabe beziehungsweise über das Thema deines Artikels. Das haben sicherlich auch einige schon gelesen, aber für all diejenigen, die noch nicht in das Heft reingeschaut haben, vielleicht können wir zuerst mit dem Begriff anfangen. Also ich muss gestehen, ich kannte das Wort Heteropessimismus nicht, bevor ich deinen Text gelesen habe. Und deshalb wäre meine erste Frage, kannst du diese Idee oder dieses Phänomen zuerst für uns ein bisschen auspacken? Was hat es auf sich?
Ja, gerne. Also Heteropessimismus oder manchmal wird es auch Heterofatalismus genannt, glaube ich. Den besten Eindruck gewinnt man, wenn man so ein bisschen durch Social Media scrollt und sich Reels anschaut, auf denen beispielsweise Frauen in Gruppen sitzen und dann hört man sie nicht reden, aber wie sie die Hände über den Kopf zusammenschlagen und dann steht darunter sowas, the topic is man oder auch Ausdrücke wie Männer, lol. Das heißt, ich glaube, auf Social Media wird dieser Begriff nicht unbedingt immer direkt genutzt, aber es gibt halt diese Haltung der Abgrenzung von Männern. Und dann gab es zuletzt auch Ende letzten Jahres diesen Vogue-Artikel, der fragte, is having a boyfriend embarrassing now? Den haben, glaube ich, viele mitbekommen, wo es darum ging, dass Frauen ihre Partner beispielsweise nicht mehr auf Social Media posten und das nicht mehr als etwas Positives sehen, in Beziehung zu sein. Wenn man dann so ein bisschen sich fragt, okay, was genau steht dahinter, kann man, glaube ich, auf dem Buchmarkt fündig werden. Es gab beispielsweise das sehr populäre Buch von Beatrice Frasel, einer österreichischen Feministin mit dem Titel Entromantisiert euch. Und Frasel hat argumentiert, Beziehungen mit Männern machen Frauen arm, einsam, krank, unglücklich, im Zweifel sogar gewaltbedroht. Und deswegen versteht sie Romantik als Ideologie, die Frauen gegen ihre Interessen in Beziehungen zwingt. Ich glaube, die Analyse und auch so die ganzen Zahlen, die sie nennt, das ist nicht unbedingt neu, aber neu ist eben diese Schlussfolgerung, dass Entromantisierung eine feministische Emanzipation darstellt. Genau, in diesem Begriff vielleicht da nochmal kurz zu sagen, wer den als erstes benutzt hat. Das war Azar Seresin 2019 in einem Artikel in The New Inquiry und hat es dort als performative Abkehr von Heterosexualität definiert.
Vielleicht da dann auch gleich meine nächste Frage, also wenn du sagst performative Abkehr, Entschuldigung, da wäre auch tatsächlich meine Frage, inwiefern kann man diesen Diskurs, wenn wir das zum Beispiel vergleichen mit früheren Wellen des Feminismus, sei es erste, zweite Welle, die du auch in deinem Artikel erwähnst, inwiefern kann man den Heteropessimismus oder diesen Diskurs als ein reales gesellschaftliches Phänomen betrachten und inwiefern ist es eher ein performative Geste, die, sagen wir, in gewissen, eher gebildeten, urbanen Mini-Öffentlichkeiten sozusagen stattfindet. Aber hat das wirklich einen Zugang in die breitere gesellschaftliche Debatte?
Ja, ich glaube, einerseits ja, andererseits nein. Also ich glaube, natürlich dieses Vokabular und dann auch so dieser Begriff Heterofatalismus, das ist sicher milieuspezifisch für ja eher urbane Frauen mit Instagram-Zugang. Aber Heterofatalismus, das ist sicher milieuspezifisch für ja eher urbane Frauen mit Instagram-Zugang. Aber ich glaube, dieser ironisch distanzierte Bezug auf Männer, den findet man auch anderswo in anderen Milieus. Also wir alle kennen diese Tante, die den Männern schon seit Jahren abgeschworen hat, oder vielleicht eine Mutter oder Großmutter, die Dinge sagt wie: Mein Ehemann ist total faul, aber ich erwarte das auch eigentlich gar nicht mehr, dass er sich ändert. Und so ein resignatives sich damit abfinden und sich darüber lustig machen und darin sich halt ja von Männern distanzieren. Ich glaube, das ist schon was, was man in der Breite der Bevölkerung sieht. Also die Frage ist eher, welche Begriffe werden dafür gewählt, welches Vokabular hat man. Aber ich glaube, so diese Stimmung ist schon was, was sich jetzt nicht auf Social Media begrenzt.
Und wie würdest du diesen Diskurs herleiten? Also wir hatten, wenn wir, ich meine, es ist ja nicht so lange her, 10 Jahre vielleicht, dass wir primär, aber nicht nur in spanischsprachigen Ländern recht große feministische Mobilisierungen erlebt haben, die ein Stück weit auch über andere Länder rübergeschwappt sind. Es gab dann auch zumindest in Berlin und in anderen größeren Städten in Deutschland die sogenannten Frauenstreiks. Ich kann mich auch an einen sehr großen Frauenstreik in Basel zum Beispiel erinnern. Also es ist, also die letzte größere feministische Mobilisierungswelle ist gar nicht so lange her. Die scheint aber zumindest bei der jüngeren Teil von Generation Z sozusagen nicht wirklich gezogen zu haben.
Ja, ich glaube, dass der Heterofatalismus schon eine Form der Enttäuschung vielleicht auch mit dem Feminismus der letzten Jahre, Jahrzehnte zusammenhängt. Also einerseits, genau, ein liberaler Feminismus, der relativ hegemonial war in den letzten Jahrzehnten, der sich darauf fokussiert hat, Frauen ja als auch erfolgreiche Karrierefrauen darzustellen oder sich aufs Gendern irgendwie zu fokussieren. Also es ist sicher, glaube ich, eine Enttäuschung mit so einem Feminismus, der vor allem auf Sichtbarkeit gesetzt hat und der eben, glaube ich, weniger so eine umfassende Gesellschaftskritik, die auch erklärt, wie so es beispielsweise zu der Gewalt, die Bewegungen wie Ni Una Menos, die haben sich ja in 2017 in Argentinien in Reaktion auf Femizide gebildet, diese Mobilisierungen. Also ich glaube, dass der Heterofatalismus so eine Form von Enttäuschung darüber ist, dass feministische Bewegungen zwar einerseits öffentlich sehr präsent waren, aber andererseits diese Phänomene, insbesondere eben die Gewalt, anhält und auch die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern anhält. Also ich sehe das als eine Form von ja Frustration dieser Gleichzeitigkeit. Einerseits total präsent der Feminismus so als popkulturelles Phänomen, aber dann andererseits so eine unveränderte Realität. Und ich glaube, Heterofatalismus ist so diese Abgrenzung von der Realität, weil man das Gefühl hat, man kann diese Realität eigentlich gar nicht verändern.
Also das findet dann gar nicht oder hat nicht so viel mit dem linken Diskurs zu tun, sondern eher, sagen wir, den liberalen Feminismus.
Also genau, man kann natürlich einfach sagen, dass der liberale Feminismus in den letzten Jahren sehr dominant war und auch, glaube ich, in linken Kreisen durchaus liberal-feministische Positionen sehr verbreitet waren. Aber genau, ich glaube, dass es natürlich auch sehr, sehr viele Aspekte hat, die diese Haltung sozusagen hervorgebracht haben. Aber ich denke, dass vielleicht das noch, um den Punkt, sorry, weiter auszuführen, dass vielleicht ein Feminismus, der struktureller argumentieren würde und der wirklich auch erklären würde, was sind die Gründe der Gewalt und dieser Ungleichheit und das als gesellschaftliche Struktur, die halt hervorgebracht wird in der Familie, in der Ehe, in der Trennung von Hausarbeit und Lohnarbeit, dass so ein Feminismus eventuell, wenn der dominanter wäre, dass es dann vielleicht nicht zum Heterofatalismus kommen würde. Also das wäre vielleicht schon eine Verbindung, die ich ziehen würde.
Und du, ich meine, du schreibst ja auch in dem Artikel, dass es immer wieder, also betrachten wir die letzten 100 Jahre feministische Debatten, feministische Politik, dass es immer wieder zu solchen Momenten kommt, wo zumindest ein Teil der feministischen oder der Frauenbewegung sich für einen Abkehr vom männlichen Geschlecht sozusagen entscheidet. Vielleicht das prägendste Beispiel, das bekannteste Beispiel, sagen wir so, wäre wahrscheinlich der sogenannte politische Lesbenismus der 70er Jahre, also wo Teile der radikaleren oder des radikaleren Flügels sozusagen der Frauenbewegung sich bewusst für ein Leben ohne Männer entschieden haben. Ich würde vermuten, dass dieses Phänomen damals auch ein bisschen größer war als der Heteropessimismus heute. Trotzdem wäre meine Frage, gibt es da große Ähnlichkeiten, beziehungsweise ist das einfach ein immer wiederkehrendes Phänomen? Kann man zum Beispiel aus den Debatten damals auch etwas ziehen, um dieses Phänomen heute zu verstehen?
Mhm. Also ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es diese Abkehr von Männern immer wieder gab in der Geschichte und dass sie letztlich so alt ist wie die Unterordnung der Frau in der Gesellschaft. Und dass sich aber dann in der Reaktion auf diese Unterdrückung von Seiten von Frauen unterschiedliche Strömungen durchsetzen. Und ich schreibe dann in meinem Text auch, dass ich denke, dass sich diese hoffnungsvollere feministische Phasen mit fatalistischeren Phasen abwechseln. Und ich glaube, dass der Heterofatalismus ebenso wie das politische Lesbentum der 70er eher auf der fatalistischen Seite anzusiedeln sind. Vielleicht nochmal dann zum politischen Lesbentum. Das ist eine radikal feministische Idee, die immer wieder in feministischen Diskursen auftaucht, dass man eben sagt, Heterosexualität ist eine Institution, durch die Frauen durch ihr Begehren sozusagen in diese untergeordnete Position gedrängt werden. Und indem man sich von diesem Begehren lossagt und sich nur auf Frauen konzentriert und von Männern auch begehrenstechnisch abwendet, dass man sich dadurch aus dieser Unterordnung lösen kann. Und genau, ich denke eben, dass diese Idee, also die radikalen Feministinnen der 70er durch ihr politisches Lesbentum und auch einem provokativen Männerhass und auch einem Verständnis beispielsweise von Männlichkeit als an sich gewaltvoll, dass die sich eben abgrenzen wollten von den braven Hausfrauen der 1950er, die in ihrem ganzen Dasein sehr bezogen waren auf ihren Ehemann, auf die Kinder, die sich von romantischen Komödien der 50er in ihrer Lebensführung an denen orientiert haben, jegliche Diäten mitgemacht haben, etc. Also ich glaube, dass diese fatalistischen Zeiten immer eine Abgrenzung von vorherigen, sehr angepassten Frauengenerationen in ihrer Perspektive zumindest waren. Und ebenso wie die Radikalfeministinnen der 70er sich, glaube ich, von den braven Hausfrauen der 50er abgrenzen wollten, glaube ich, dass die heutigen Heterofatalistinnen sich von einem Feminismus und auch mit einem Veränderungsoptimismus der 90er und 2000er abgrenzen wollen, in dem eine Perspektive auf Geschlecht sehr dominant war, die davon ausgeht, dass Geschlecht eben nicht einfach eine biologische Tatsache ist, kein Sein, sondern ein Tun. Und ich glaube, die neoliberale, vulgäre Vereinnahmung dieser Idee war eben zu sagen, okay, wenn Geschlecht nur eine Verhaltensweise ist, dann kann ja auch jede Frau, die will, einfach sich anders verhalten und sich selbst emanzipieren. Dann kann man auch erfolgreich im Beruf sein und gleichzeitig Kinder haben. Also niemand hindert dich. Dann bist du selbst dafür verantwortlich. Und ich glaube, weil sich dieser Veränderungsoptimismus letztlich zu einer Art grausamen Optimismus, um hier so einen Begriff von der Kulturtheoretikerin Lauren Ballin zu leihen, gegen Frauen selbst gewendet hat und ihnen selbst die Schuld gegeben hat für gesellschaftliche Ungleichheit, für Altersarmut oder für sexuelle Gewalt, dass deshalb der heutige Heterofatalismus sich sehr abgrenzen will wiederum von diesem Optimismus der letzten Jahrzehnte. Und ich glaube, das ist was beide Strömungen erstmal eint, also diese sich absetzen vom Optimismus der vorherigen Generationen und durch einen Fatalismus darauf zu verweisen, dass die Verhältnisse sehr träge sind und genau dem einen Nachdruck zu verleihen, dass es nicht einfach eine Frage der Einstellung ist, sondern dass es eine gesellschaftliche Struktur ist. Und Genau, ich glaube, so verstehe ich dann auch so jemanden wie Beatrice Frasel in ihrem Buch, weil sie sagt eigentlich, okay, mag sein, dass Geschlecht kein Naturgesetz ist, sondern eine eingeübte Verhaltensweise, aber wieso verhalten sich Männer trotzdem oft so, wie als wäre es ein Naturgesetz und so vieles bleibt beim Gleichen, wieso passiert trotzdem noch jeden dritten Tag in Deutschland Femizid, wieso passieren solche Vergewaltigungsvorfälle wie die in Frankreich von Gisèle Pelicot, die ihren damaligen Ehemann mehrfach vergewaltigt wurde, betäubt wurde und anderen Männern im Internet zur Vergewaltigung angeboten wurde. Also ich glaube, es ist so dieser Gestus von, okay, wenn alles so flexibel ist, wieso ist die Realität das dann nicht? Aber der Unterschied vielleicht, um das auch noch zu beleuchten zwischen dieser radikal-feministischen Idee des politischen Lesbentums und dem Heterofatalismus, ist, dass der Heterofatalismus schon erkennt, dass Begehren eben sich dem Willen entzieht und es nicht einfach nur eine Entscheidung ist, ob man jetzt Männer oder Frauen liebt, was ja in dieser Idee des politischen Lesbentums schon auch suggeriert wird, dass es eben eine Frage der Entscheidung ist. Also ich glaube, das ist ein zentraler Unterschied. Und ein weiterer Unterschied ist, dass der Heterofatalismus letztlich noch fatalistischer eigentlich ist als das politische Lesbentum, weil in dieser Idee des politischen Lesbentums und sich auf Frauen zu fokussieren und sozusagen eigentlich eine egalitäre Frauengesellschaft zu errichten, die gar nicht mehr auf Männer angewiesen ist, steckt natürlich trotzdem eine utopische Idee von etwas anderem, was man anstrebt. Und das hat der Heterofatalismus meines Erachtens eigentlich gar nicht. Er hat weder eine Idee davon, wie man befreitere oder egalitäre Hetero-Beziehungen führen kann, noch was an diese Stelle treten kann. Manche argumentieren dann beispielsweise Frasel, das könnte ja die Freundschaft sein, aber da ist mein Eindruck, dass das oft eher so eine Verlegenheitsgeste ist und man dann am Ende noch sagt, okay, aber dann könnten wir ja die Freundschaft an die Stelle setzen. Plus, dass die Realität auch einfach eher so ist, dass die meisten Menschen oder immer mehr Menschen Single sind und sich einsam fühlen. Also anscheinend scheint es eher, wenn überhaupt, eine Abwendung zu geben, aber es folgt nicht so viel Neues darauf.
Ja. Ich meine, ist nicht, korrigiere mich, ich muss mich korrigieren, natürlich heißt es politische Lesbentum, nicht Lesbenismus, so heißt es auf Englisch, mein Fehler. Aber sowohl, ich meine, das politische Lesbentum spezifisch, aber auch insgesamt der Radikalfeminismus oder die radikale Frauenbewegung der 70er Jahre, wenn wir den kontrastieren mit dem Feminismus der dritten Welle, von dem wiederum der Heteropessimismus eine Art Abkehr sein kann, oder man könnte das interpretieren. Ich meine, resultiert auch nicht der Optimismus, wie du es sagst, oder die Anpassung an das System der dritten Welle auch daraus, dass der Radikalfeminismus der 70er letztendlich auch zumindest an seinen eigenen Ansprüchen gescheitert ist, zusammen mit der gesamten Linken dieser Zeit natürlich. Aber wie kann man vermeiden, dass dieser Zyklus dann einfach nicht nochmal weitergeht.
Ja, genau, das wäre auf jeden Fall auch meine Angst, so dass das halt immer weitergeht, weil man kann das eigentlich, finde ich, ganz schön so nachzeichnen, wie das in der feministischen Bewegung immer dieses Pendeln gibt zwischen so einem Optimismus, der dann handzahm wird und sich vielleicht irgendwie auch den Herrschenden anbiedert, und einem Fatalismus, der ja jegliche Hoffnung darauf, dass sich was ändern könnte, verabschiedet und damit eigentlich auch dieses Verhältnis weiter zementiert, weil man dann auch davon ausgeht, dass es halt nicht anders sein kann. Und ja, wie man da rauskommt, das ist natürlich eine große Frage, die sich schon viele gestellt haben, kann ich jetzt sicher nicht zu Ende beantworten. Aber ich denke, dass es schon wichtig wäre, dass diese umfassende gesellschaftliche Struktur des Geschlechterverhältnisses in den Blick genommen wird und nicht nur einzelne Phänomene. Was ich damit meine, ist eben zu sagen, dass das Verhalten von Männern nicht einfach eine schlechte Entscheidung oder eine böse Entscheidung eines Einzelmenschen ist, sondern, weil das suggeriert teilweise der Heteropessimismus, finde ich auch, weil er eben nicht verwurzelt ist in so einer strukturellen Kritik, sondern dass man eben die Institutionen, die dieses Verhalten hervorbringen, in den Blick nimmt. Also eben die Ehe, die Abwertung von Sorgearbeit, sei es jetzt im Haushalt oder auch in der Wirtschaft, und überhaupt die Trennung zwischen Lohnarbeit und Sorgearbeit und die bürgerliche Familie, die halt auch, wie viele feministische Theoretikerinnen schon analysiert haben, dieses Rollenspiel aus einer sozial fürsorglichen Frau und einem auf Unabhängigkeit bedachten Mann hervorbringen. Also, dass man diese Institutionen in den Blick nimmt. Aber letztlich ist auch das, glaube ich, kein Erfolgsrezept, weil selbst wenn die feministische Bewegung das hinkriegt, dann braucht sie trotzdem noch eine Gesellschaft, die das dann auch annimmt. Also ich glaube, in den 70ern gab es da teilweise auch schon sehr gute Analysen und zum Beispiel diese Kampagne Wages for Housework, die auch aus dem Kontext stammt, die hatte wirklich eine strukturelle Kritik, die dahinter stand, die sich auch gefragt hat, welche Rolle spielt Reproduktionsarbeit und Kapitalismus. Sie ist eben die Bedingung dafür, dass Lohnarbeit stattfinden kann und dass die ganze Gesellschaft funktioniert. Also diese ganzen Kritiken gab es in den 70ern, aber trotzdem wurde das eben nicht in der Weise angenommen. Also ich glaube, man kann auch nicht die ganze Schuld beim Feminismus selbst suchen, sondern auch in den gesellschaftlichen Verhältnissen. Und ich glaube, auf eine Art ist das heute ja auch so. Also einerseits kann man natürlich sagen, der liberale Feminismus der 90er und 2000er ist schuld am Heteropessimismus und dass es gerade keine stark feministische Bewegung gibt. Und andererseits kann man eben sagen, dass Ni Una Menos ja schon eine strukturelle Kritik hatte. Also die haben sich wirklich auch gefragt, wieso passiert Gewalt? Es gibt ökonomische Gründe, wieso Frauen in so abhängigen Positionen sind, die sie dann ja von Gewalt eher betroffen macht. Und da gab es auch politische Forderungen und sehr viel Vernetzung zwischen unterschiedlichen Gruppen. Die hatten ja auch Erfolge, wie dass es staatliche Präventionsprogramme gab, die Frauen soziale, rechtliche und finanzielle Hilfe geboten hat, um sich aus Partnerschaften zu lösen. Und das ist aber letztlich dann daran gescheitert, dass in Argentinien jetzt eben ein rechtslibertärer Präsident, Javier Milei, all diese Sachen wieder weggekürzt hat und ein politisches Projekt formiert, was sehr stark auf einer männlichen Kultur der Souveränisierung und auch Idealisierung von Gewalt, wir denken an die Kettensäge von Milei, beruht. Also ich glaube, bei Ni Una Menos sieht man, dass die feministische Bewegung eigentlich relativ viel gut gemacht hat und auch eine strukturelle Kritik hatte. Und trotzdem gab es eben diese starke Gegenreaktion. Also ich glaube, man muss immer so beides sehen. Was sind die inneren Probleme der feministischen Bewegung? Was für Erzählungen und Forderungen sind da gerade dominant? Aber dann ist natürlich auch die gesellschaftliche Situation, in die diese Forderungen fallen, relevant, ob sich das dann am Ende durchsetzen kann und was verändert oder nicht.
Ja, absolut. Ich meine, wenn wir uns die 70er Jahre anschauen, es war ja nicht nur die Frauenbewegung, die sich im Aufwind befand, sondern eine ganze Reihe von fortschrittlichen oder progressiven Bewegungen, letztendlich auch die Gewerkschaftsbewegung. Und ich würde postulieren, dass der große Backlash Ende der 80er, Ende der 70er, Anfang der 80er sich auch in erster Linie dagegen richtete, sozusagen die Angst der herrschenden Klassen vor einer viel stärkeren gewerkschaftlichen Bewegung, die mit Lohnforderungen auch immer wieder Profitabilität in Frage stellte, und dass aber der Backlash dann auch quasi auf alle progressiven Bewegungen zurückschlug. Deshalb, wenn du sagst, man darf quasi dem Feminismus alleine nicht die Schuld geben, klar, das wollte ich auch gar nicht implizieren, ne? Nur wir sind jetzt insgesamt in Zeiten von Backlash, von Rexruck, wie auch immer man das beschreiben möchte, und auch der kleine Renaissance der Linken der 2010er ist, denke ich, auch nicht zu vergleichen mit dem der 60er und 70er. Deshalb wollte ich auch noch fragen, also ich würde gern gleich auch nochmal zurückkommen auf, was sind denn überhaupt Perspektiven für einen offensiven Feminismus heute. Aber zuerst würde ich gerne nochmal zurückkommen auf unseren jetzigen Moment, weil du hattest vorher im Gespräch gesagt, also ein deutlicher Unterschied zwischen Heteropessimismus und dem politischen Lesbentum zum Beispiel ist dieses völlige Fehlen einer Utopie, ne? Also Heteropessimismus ist einfach pessimistisch, und zwar insgesamt. Es gibt keine Idee von einer Parallelgesellschaft, die irgendwie emanzipiert und anders ist, sondern insgesamt ist es ein sehr düsterer Blick auf die Gegenwart und auf die Zukunft. Und eigentlich würde ich wagen zu behaupten, es gibt auch, ich will nicht sagen auf der männlichen Seite, aber auf der misogynen Seite dieser Kluft ähnliche Entwicklungen mit in Anführungszeichen Bewegungen wie Men Going Their Own Way, also Männer, die bewusst sich gegen heterosexuelle Liebe oder zumindest gegen Beziehungen sich entscheiden und damit auch gegen Liebe. Also inwiefern ist das nicht Ausdruck insgesamt einer zunehmend automatisierten und zynischen Gesellschaft? Also wir sehen insgesamt, Beziehungen brechen auseinander, immer mehr Menschen geben an, dass sie sich alleine und isoliert fühlen. Also hat das einfach einen gesamtgesellschaftlichen Element dabei?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also, dass beides, also sowohl die Abwendung von Frauen von der Beziehung als auch die Abwendung von Männern letztlich in einer Kultur der Individualisierung, wo man sich selbst immer dazu aufgefordert wird, sich an die erste Stelle zu setzen und eigentlich Beziehungen allgemein keinen Wert mehr haben, weil sie sich vielleicht auch nicht in ökonomischen Erfolg etc. so einfach ummünzen lassen. Also ich glaube, das stimmt schon auch. Tatsächlich ist auch in diesem ersten Text zu Heteropessimismus von 2019 von Asa Seresin der Heteropessimismus auch schon so gefasst, dass Seresin sagt, eigentlich sind auch Incels Heteropessimisten. Auch die glauben eigentlich nicht, dass eine Beziehung auf Augenhöhe möglich ist. Natürlich ist es aber eine andere Perspektive nochmal dahingehend, dass Frauen das schon aus der Position heraus sagen, von diesen Beziehungen weniger zu profitieren, wenn es jetzt um Arbeitsverteilung geht oder auch von emotionaler Fürsorge, während Männer zumindest in diesen, sag ich mal, wenn ich das jetzt so klassisch verallgemeinere, natürlich schon mehr davon profitieren. Und in dem Sinne ist, glaube ich, auch das Inseltum und Heteropessimismus von Männern auch eine Reaktion natürlich darauf, dass Frauen nicht immer bereit sind, mehr diese Ungleichheit zu akzeptieren und da mehr einzufordern, sodass sich vielleicht auch diese Hetero-Beziehung für Männer dann heutzutage nicht mehr so lohnt. Und ich glaube, das ist schon nochmal, auch wenn es Ähnlichkeiten hat in dieser Individualisierungstendenz, doch nochmal ein Unterschied, aus welcher Position man heraus diese Beziehung ablehnt. Und genau, bei Incels geht es ja wirklich darum, dass sie das Gefühl haben, dass ihnen ein Recht verwehrt wird, dass die Gesellschaft ihnen in Aussicht stellt, eben den unbegrenzten Zugang auf die Arbeit und auf den Körper von Frauen. Und ihre Ablehnung kommt eher daraus, dass sie das Gefühl haben, ihnen wird dieses Recht verwehrt. Und das, glaube ich, ist schon nochmal ein Unterschied. Aber vielleicht, um zu versuchen, irgendeine positive Wendung da reinzukriegen, könnte man natürlich auch sagen, dass in dieser klassischen hetero Beziehung, dass die vielleicht auch für Männer manchmal gar nicht befriedigend ist. Also, dass auch die sich vielleicht im besten Falle eine Beziehung wünschen würden, die nicht in diesem Rollenspiel erstarrt, die eine Person versucht sich immer um die andere emotional zu kümmern und dann versucht der Mann sich dem zu entziehen. Also ich glaube, vielleicht ist das das Positive daran, dass man sagen kann, dass das vielleicht auch für beide Seiten unbefriedigend ist und dass das aber vielleicht für den Feminismus auch ein Potenzial natürlich sein kann, dass auch Männer davon profitieren könnten im besten Falle.
Das ist auch, denke ich, ein bisschen die Bedeutung hinter dem Slogan Feminism is for everyone, also die Vorstellung, dass auch Männer letztendlich in heteronormativen Beziehungen, sicherlich nicht alle, aber ein Stück weit darunter leiden im Sinne, dass ihnen auch gewisse Gefühle von Zärtlichkeit, von Zusammengehörigkeit auch verwehrt bleiben durch diese Rollenhaltung. Und da würde ich gerne, also ich würde gerne schließen nochmal mit deinen ein bisschen, was die Implikationen davon sind für linke Politik heutzutage. Weil wir hatten ja, das hatte ich am Anfang erwähnt, also es ist nicht so lange her, dass wir auch in westeuropäischen Städten größere feministische Mobilisierungen hatten. Allerdings finden sie in der Größe nicht mehr statt, obwohl wir zum Beispiel, du hattest das Beispiel von dem Prozess um Gisèle Pelicot erwähnt, das zu Entrüstung und Aufruhr europaweit geführt hat, aber nicht zu der gleichen Art von Mobilisierung wie zum Beispiel die MeToo-Diskurse der 2010er. Und du hattest letztens, erst vor wenigen Wochen, einen Text im Tagebuch mit dem Titel Eine Möglichkeit von Männlichkeit, glaube ich, wenn ich das richtig habe, wo du auch über die Implikationen, also du sprichst über die Reaktion von diesem Fall und auch die Implikationen dafür für linke Politik. Und da würde ich vielleicht gern schließen, ist, wie du denkst, eine linke Politik aussehen kann, die sie sowohl dem Heteropessimismus sozusagen entgegnet, also Frauen versucht mitzunehmen in ein linkes Projekt, ohne die Widersprüchlichkeit unserer Gesellschaft zu leugnen. Weil wir müssen natürlich auch, wir müssen ja beide organisieren und müssen erstmal mit der Welt anfangen und mit der Gesellschaft da, wie sie ist und nicht, wie wir sie gerne hätten.
Ja, ich glaube, worum es natürlich geht, ist erstmal aus den Fehlern irgendwie vergangener feministischen Bewegungen und Mobilisierungen zu lernen und ja nicht nur im Feminismus, sondern insgesamt von linker Politik. In dem Text schreibe ich ja auch, dass ich Heteropessimismus als ein hyperpolitische Form von Politik wahrnehme, die eben eher individuell funktioniert, eher medial, eher moralisch argumentiert, also Männer sind scheiße statt wir haben eine gesellschaftliche Struktur, die dieses Verhalten hervorbringt und schlussendlich eben keine politische Utopie hat, wie befreiende, gelingende Beziehungen aussehen. Und ich glaube, das umzudrehen, also eben mehr kollektiv statt individuell, mehr vor Ort sich vernetzen in Gruppen, statt medial, stärker strukturell argumentieren, statt moralisch und letztendlich eben nicht nur in diesem fatalistischen Blick auf die Realität zu verharren und zu sagen, oh Gott, alles ist so schrecklich, sondern sich zu fragen, okay, wie würden wir denn gerne Arbeit und Zusammenleben organisieren, was für Beziehungen würden wir gerne führen, also auch etwas zu haben, für das es sich zu kämpfen lohnt und nicht nur etwas abzuwehren. Und ich glaube, da ist es, ja, bei anderen linken Kämpfen ja gerade genau das Gleiche. Also wenn sich Linke nichts mehr vorstellen können, als die liberale Demokratie und den Rechtsstaat zu verteidigen, dann ist es, glaube ich, auch dieser gleiche Fatalismus, den es in feministischen Bewegungen gibt. Also man braucht schon eine Idee davon, wo man hin will und kann sich nicht nur in diesen Abwehrkämpfen, glaube ich, verlieren. Also das wäre auf jeden Fall eine Sache. Und natürlich, ja, politische Allianzen eingehen, aber die richtigen, also sich eben nicht zu vereinnahmen lassen von den Herrschenden für irgendwelche Diversitätsprogramme, wobei die ja sowieso auch schon von denen selbst gerade abgesägt werden, aber sich natürlich zu fragen, in welche Allianzen möchte man gehen und auch in linken Allianzen dann halt wirklich für diese Forderungen zu kämpfen und nicht zu akzeptieren, dass Geschlechterfragen irgendwie ein Nebenschauplatz nur sind von Arbeitskämpfen. Natürlich ist das sehr miteinander verbunden, wie Reproduktion, wie Arbeit strukturiert ist im Kapitalismus, aber ich würde sagen, gerade diese ganze Gewaltthematik hat schon einfach nochmal so eine Eigenständigkeit und auf die müssen, glaube ich, Feministinnen auch in linken Koalitionen beharren.
Gut, Julia, vielen Dank für das spannende Gespräch. Julias Artikel Entromantisierung ist keine Emanzipation gibt es zu lesen in Ausgabe 23 von Jacobin, die du hoffentlich in dem linken Buchladen deiner Wahl finden kannst, sonst immer auf jacobin.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war Jacobin Weekly für diese Woche. Vielen Dank nochmal an meinen Gast Julia und an euch für die Unterstützung über die letzten Jahre. Wenn du Gäste oder Themen vorschlagen möchtest, kannst du das tun, indem du entweder einen Kommentar unter dem YouTube-Video hinterlässt. Mittlerweile kann man das, glaube ich, auch sogar auf Spotify tun. Oder am besten schreibst du uns eine Mail an redaktion@jacobin.de. Bis nächste Woche.